Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner krönt eine, ja, man möchte sagen, bemerkenswerte Saison mit dem ATP-Finals-Titel. Er hat die beste Bilanz, er hat am wenigsten Matches verloren und ist jetzt der König dieser Saison. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies und heute mal wieder ein paar 2000 Kilometer entfernt, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, und ungefähr 15 Grad. Hallo Andreas.
Ja, 15 Grad sind es auch noch weniger. Ich bin derzeit in Malaga bei den Billie Jean King Cup Finals / Davis Cup Finals und ich möchte als erstes sagen, was für eine glorreiche Idee es von den Organisatoren war, erstens diese beiden Turniere zusammenzulegen, Billie Jean King Cup und Davis Cup Finals, und zweitens an diesen Ort, weil es ist noch extrem viel los hier in dieser Stadt. Wenn das die Nebensaison sein soll, dann möchte ich nicht wissen, was in der Hauptsaison hier los ist. Aber im Mitte November so 20, 22 Grad und so ein Wetter hier zu haben, das ist schon nicht zu verachten.
Möchtest du, dass ich das jetzt einschätze aus der Ferne oder kommentiere, oder war es einfach nur eine Feststellung?
Du kannst das gerne nochmal einordnen. Ich weiß allerdings nicht, ob du da irgendeine Einordnung findest, die nicht von Neid geprägt ist. Von
meine beste Freundin ist mit einem Meteorologen verheiratet. Ja. Das kann ich erzählen. Mehr habe ich aber nicht dazu beizutragen. Und ich war am Wochenende in Berlin, da war es richtig kalt.
Ja.
Nee. Und jetzt wird es hier auch kalt. Also. Ja, habe ich leider nicht beizutragen.
Es sind sehr viele Briten hier. Das haben die deutschen Damen dann auch festgestellt und feststellen müssen bei ihrer Partie gegen Großbritannien. Wir sprechen nachher noch über die Billie Jean King Cup Finals und wir schauen schon ein bisschen voraus auf die ATP, auf die Davis Cup Finals. Aber wir werden natürlich gleich als größtes Thema die ATP Finals haben mit Jannik Sinner Sieg. Bevor wir darüber allerdings sprechen, möchte ich noch etwas Persönliches loswerden. Wir haben uns, Philipp und ich haben uns über Twitter kennengelernt damals, 2012, als wir für Spiegel Online damals die Spiegel Online Twitter-Reporter waren. Und damals war es ein Tool, Twitter, wo ich gedacht habe, wow, da bekommt man die ersten Infos, das ist das Beste, das ist das Stärkste und das ist das schnellste Tool, was man so haben kann. Ich war lange Jahre wirklich ganz, ganz überzeugter Twitter-User. Die Zeiten haben sich geändert und der Wind hat sich sehr, sehr gedreht dort. Und es ist, möchte ich sagen, und das wissen die meisten, es ist ein sehr, sehr unwirtlicher Ort geworden. Wir sind jetzt bei Twitter, bei Blue Sky und bei Threads. Und ich möchte gerne von Twitter weg. Wir haben 2.500 Follower auf Twitter, das ist jetzt nicht für die großen Podcasts, ist das sicherlich nicht viel, für uns ist es eine ganze Menge, vor allen Dingen alles organisch erarbeitet über die Jahre, weil wir auch viel Arbeit da reingesteckt haben, gerade mit unseren Grand Slam Begleitungen etc. Ich würde dort gerne wegkommen und ich kann euch nur versprechen, ihr bekommt alle Inhalte, die ihr auf Twitter bekommt, bekommt ihr auch auf Blue Sky und auf Threads und in irgendeiner Weise möchte ich da weg. Es ist im Moment eine Wanderung Richtung Blue Sky zu verfolgen, gerade seitdem Donald Trump gewählt worden ist und Elon Musk anscheinend wirklich an den Schaltern der Macht sitzt. Und vielleicht könnt ihr es euch ja auch mal überlegen, bei Blue Sky vorbeizuschauen und uns dort zu folgen, wenn ihr schon tut. Vielen Dank dafür. Philipp, hast du dafür ein bisschen Verständnis, dass ich da weg möchte?
Ja, also ich habe noch weniger zu sagen als zum Wetter, wenn ich ehrlich bin. Du weißt, ich bin jetzt nicht gerade der Power-User.
Nee.
auch schon viele Jahre nicht mehr gewesen. Aber ja, klar, das ist zu unterstreichen. Ich muss zugeben, mich bei Blue Sky überhaupt nicht auszukennen. Aber ich folge da natürlich wirklich deinem Expertentum. Ich meine, du bist schon seit Jahren der Twitter-Chef von uns und überhaupt. Also bitte folgt Andreas.
Nicht mir, ihr sagt, also mir müsst ihr nicht folgen, dem Twitter-Account.
Deinem Weg Richtung.
Ja, Chip and Charge sollt ihr folgen. Dort ist auch als Chip and Charge dort vertreten. Und ja, wenn ihr uns dort folgen würdet, dafür wären wir euch sehr dankbar. Das ist mein kleines Wort zum Montagabend gewesen. Wir melden uns hier heute am Montagabend, nicht am Sonntagabend, wie ihr es gewohnt seid, oder am Montagmorgen, wie ihr es gewohnt seid, heute mal einen Tag später. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die ATP-Finals sprechen. Über Alexander Zverev und seinen absoluten Angstgegner inzwischen, über Jannik Sinner und über Carlos Alcaraz und über die anderen vier Spieler und natürlich über Kevin Kravitz und Tim Pütz. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Yannick Sinner ist der überlegene Sieger der 2024er Edition der ATP Finals. Ohne Satzverlust ist er durchgegangen durch dieses Turnier. In der Vorrunde gegen Daniil Medvedev, gegen Taylor Fritz und Alex de Minaur gewonnen. Im Halbfinale gegen Casper Ruud und im Finale nochmal gegen Taylor Fritz 6-4, 6-4. Würde Yannick Sinner eine normale Saison ohne Außen- und Nebengeräusche gespielt haben, könnten wir jetzt uns darüber auslassen, wie sehr diese Saison zu bewundern ist, wie extrem gut diese Saison war. Und sie wird ja auch nicht schlechter. Er hat 2 Grand-Slam-Titel gewonnen, er hat die Nummer 1 der Weltrangliste erobert, er hat im Januar seinen ersten Grand-Slam-Titel erobert. Es ist halt immer noch dieser kleine Schatten, nicht nur kleiner Schatten, es ist durchaus ein ordentlicher Schatten, der über ihm steht, wegen der Doping-Geschichte rund um das Turnier in Miami und Indian Wells. Und so ein kleines bisschen habe ich immer noch das Gefühl, das ist immer noch ein Geschmäckle dabei und wir wissen halt im Moment noch nicht, wie diese Geschichte ausgehen wird, aber ist da wirklich eine kleine Wolke drüber über dieser Saison, oder?
Ich meine, die Diskussion hat man ja während der US Open mit dem entsprechenden Echo, ne?
Ja.
Wo ich mich ja relativ weit vorgewagt habe. Ich glaube nicht, dass ich meine Position von damals groß verändert habe. Ich finde die Resultate problematisch während der Phase, wo er auch hätte provisorisch gesperrt sein können. Seitdem hat er einen Freispruch bekommen, der jetzt allerdings angefochten wird. Und davor stand er zumindest nicht unter Dopingverdacht. Also seine 3 großen Titel hat er nicht gewonnen, den jetzt vielleicht schon, demnach, wie man es auslegt, während eine aktive Untersuchung gegen ihn läuft. Wahrscheinlich werden wir das Ganze erst in 3 oder 5 Jahren wirklich einschätzen können. Ne? Und ich denke, das haben wir damals auch gesagt, es hängt so ein bisschen natürlich von dem persönlichen Blick auf die ganze Sache ab. Also wer da sehr klare und strikte Maßgaben für sich hat, der wird wahrscheinlich das Sinner nie oder sehr lange nicht verzeihen. Andere werden wahrscheinlich denken, mein Gott, wo diskutiert ihr überhaupt drüber? Es ist so ein kleiner Fall im großen Kontext, dass es ihnen komplett egal ist. Und dann hast du ja noch die Fans von verschiedenen Spielern, die wahrscheinlich auch noch starke Meinungen dazu haben. Also ich glaube, der Umgang im Moment ist, dass man es anspricht und sagt, es existiert. Aber ich glaube, wir werden abwarten müssen, wie die Geschichte vor dem Kastan ausgeht.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Es ist halt nur erwähnenswert, sollte es auf jeden Fall bleiben und erwähnen muss man es. Ansonsten, wenn man nur auf das Sportliche schaut, ohne jetzt in irgendeiner Weise nochmal drauf zurückguckt, was in Miami bzw. Indian Wells passiert ist und die Monate danach, in der dann auch alle Stillschweigen bewahrt haben, muss man konstatieren, dass dies fast die perfekte Saison gewesen ist von Yannick Sinner. Er hat absolut die stärksten Leistungen in diesem Jahr gebracht. Er hat deutlich besser dann auch noch als Carlos Alcaraz performt und wir haben ja auch häufiger schon mal darüber gesprochen. Carlos Alcaraz ist der Jungspund vielleicht noch, der sehr viel Risiko eingeht, wo der selber auch gesagt hat, der Punkt darf auch schon schön aussehen. Und dieses durchaus Kühle, was Yannick Sinner an sich hat, dieses Vollstreckerhafte dann ja auch. Vielleicht ist das auch ein Teil davon, ein Teil der Antwort davon, warum er vielleicht noch nicht so ganz zu 100% von allen geliebt wird, wie zum Beispiel Roger Federer, als er damals seine erste große Saison gespielt hat.
Ja, also ich glaube generell, bevor wir jetzt so in die inhaltliche Diskussion einsteigen, können wir wahrscheinlich festhalten, hier ist jetzt nichts Spektakuläres passiert bei den ATP-Finals, was irgendwie unseren Blick auf die Zukunft verändern wird. Dafür ist es dann doch irgendwie alles exakt so gelaufen oder ziemlich genau so gelaufen, wie man es wahrscheinlich erwarten konnte. Vielleicht 1, 2 Details, über die wir gleich sprechen. Also die große Überraschung war nicht drin. Alle haben so ungefähr bestätigt den Ruf, den sie im Moment haben. Und Sinner ist natürlich der Dominator auf Hardcourts und hier wird auf Hardcourt gespielt. Und vor ein paar Wochen, so in der Phase nach den US Open, fand ich, war noch zu Recht die Frage, wer ist der Spieler des Jahres, weil 2 Spieler 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen hatten. Und man muss ja auch sagen, Alcaraz hat die direkten Duelle für sich entschieden. Dann hat sich jetzt aber in den letzten, würde ich sagen, 4 Wochen herauskristallisiert, dass die Saison dann schon von Sinner oder dass es Sinners Saison war. Auch wenn die 2 Grand-Slam-Titel von Alcaraz sehr beeindruckend gewesen sind. Und er hat das hier halt nochmal untermauert. Und das Beeindruckendste ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. 10-0 Sätze, nie mehr als 4 Spiele in einem Satz abgegeben. Keiner ist auch irgendwie nur an ihn rangekommen. Ich glaube, es hätte ihn ja auch in dieser Woche keiner geschlagen. Keiner von den Spielern, die vor Ort waren, noch Novak Djokovic. Also er ist am Ende der Saison der konstanteste und wahrscheinlich auch beste Spieler gewesen, auch wenn die höchsten Höhen vermutlich bei Alcaraz gelegen haben.
Die Amplitude ist halt höher bei Carlos Alcaraz vielleicht. Also Jannik Sinner kann auf sehr, sehr hohem Niveau sehr, sehr viele Spiele bringen. Und bei Carlos Alcaraz ist es halt, die Ausschläge nach oben sind deutlich größer. Allerdings auch die Ausschläge nach unten sind etwas größer, sage ich mal, ohne in irgendeiner Weise die Saison von Carlos Alcaraz kritisieren zu wollen. Aber du hast es gesagt, es ist ja, er hat dieses Turnier enorm dominiert. In der Vorrunde, man kann auch von vornherein sagen, es sind dann ja auch 2 Gegner dabei gewesen mit Daniil Medvedev und Alex de Minaur, die ihm auch wenig Probleme bereiten sollten, wenn sie besser drauf sind. Daniil Medvedev war überhaupt nicht in Form, hat selber hinterher dann auch gesagt, nee, ich habe im Moment auch keinen großen Spaß am Tennis. Alex de Minaur war total glücklich darüber, dass er sich qualifiziert hat. Taylor Fritz haben wir gesehen in den letzten Monaten, dass er häufiger dann auch mal gegen Jannik Sinner gespielt hat und immer eigentlich relativ chancenlos war, wenn man sich an das US Open Finale zurückerinnert. Und auch hier hatte er 2 Versuche und ist in 2 Versuchen wirklich chancenlos gewesen, das kann man so sagen. Jannik Sinner muss sich nicht in irgendeiner Weise dafür rechtfertigen, dass da 2 Gegner in der Vorrunde waren, die nicht gut drauf waren. Das hatten Zverev und Rüd in der anderen Gruppe auch, aber es war schon ein größerer Schritt zwischen Sinner und der Konkurrenz in dieser Woche.
Und er ist besser geworden im Laufe der Woche, würde ich sagen. Und das Finale, wenn man sich da mal Statistiken anschaut, das ist fast das perfekte Tennismatch. Mhm. Und zwar von beiden Seiten. Also Taylor Fritz hat wirklich enorm gute Statistiken gehabt. Also eine klar positive Bilanz bei Winnern Unforced Errors. Das ist immer so ein bisschen subjektiv. Aber ich meine heute noch bei The Athletic gelesen zu haben, dass es auch von anderen Statistikanbietern, an die sie nur rankommen, wir aber nicht, eines der besten Matches der Saison gewesen ist vom Niveau. Das fand ich natürlich nicht eins der spannendsten Matches oder eines der interessantesten Matches. Aber Taylor Fritz hat auf sehr hohem Niveau gespielt. Das hat halt nur annähernd nicht gereicht. Es hat so ein bisschen erinnert so an die 90er, wenn Pete Sampras einmal durch die Halle gefräst ist. Ne? Oder wirklich Federer in seinen Hochtagen, wo er dann so in den Nullerjahren auch bei manchem Turnier niemand eine Chance gelassen hat, weil es halt einfach so präzises, konzentriertes Angriffstennis ist. Und hier war Sinner ja wirklich kein Satz war höher hat er mehr Spieler als 4 abgegeben, aber es gab auch nur ein Match, wo er ganz klar gewonnen hat. Eigentlich hat er immer exakt das gemacht, was er musste. Und das war halt auf sehr hohem Niveau. Und es hat gereicht.
Pete Sampras ist ein fantastischer Vergleich, wie ich finde. Pete Sampras hat das Tennis damals in Mitte der 90er oder Anfang bis Mitte der 90er, Ende der 90er, hat er es beherrscht, ohne dass er die ganz, ganz große Liebe bekommen hat. Er hat dann auch nämlich, er war davon abhängig, dass er große Gegner hatte. Boris Becker, Andre Agassi dann in dessen Spätherbst dann nochmal. Und daran konnte er sich aufrichten und da konnte er dann auch so ein kleines bisschen dann scheinen. Aber prinzipiell war Pete Sampras eher etwas langweilig unterwegs. Und den Vergleich, da möchte ich dir gratulieren, den finde ich sehr, sehr gut.
Ja, wobei man sagen muss, Sinner hat ja schon auch noch irgendwie so ein bisschen spannenden Wandel in den letzten Jahren hingelegt. Ja? Er ist nicht mehr so dieser ganz schüchterne Junge. Und ich finde, er tritt mit recht breiten Schultern mittlerweile auf. Er, habe ich das Gefühl, wird auch sehr angenommen mittlerweile in Italien. Ich weiß nicht, ob das am Anfang wirklich so der Fall war. Auf mich wirkte es nicht so. Und irgendwie hat er halt wirklich seine Rolle gefunden. Und klar, wir leben heute irgendwie in Zeiten, in denen viel mehr vermarktet wird als in den 90er Jahren. Und vielleicht wirkt er deswegen nochmal ein bisschen anders. Aber er reißt wahrscheinlich wirklich abseits von Italien die Massen jetzt nicht unbedingt mit. Und das war ehrlicherweise mit Pete Sampras auch so. Wir sind alt genug, um uns daran erinnern zu können. Und ja eben gerade wie häufig hat er die ATP-Finals oder Tour-Finals, hießen die, glaube ich, damals gewonnen? 4-5 Mal, hätte ich jetzt gesagt. Müsste ich gleich nachgucken. Aber das war durchaus einige Male so, dass er sich dann halt irgendwie durch Hannover oder was weiß ich durchserviert hat.
Frankfurt auch.
Ja, stimmt.
Es ist immer wieder, ich muss immer wieder mich zwicken, wenn es heißt, ja, es wurde in Hannover damals gespielt. Der Masters Cup, den hat er 5-mal gewonnen. 1991, 94, 96, 97 und 99. Ja, Jannik Sinner also gewinnt dieses Turnier in überragender Art und Weise. Und der zweitbeste Spieler, es war Taylor Fritz. Und das können wir sagen über ihn bei den US Open. Und das können wir sagen hier bei den ATP Finals. Und ich finde, Taylor Fritz hat eine enorme Entwicklung genommen. Wir müssen gleich über das Match gegen Alexander Zverev natürlich noch sprechen. Aber insgesamt finde ich, dass Taylor Fritz inzwischen eine unglaubliche Stabilität erreicht hat. Auch er vielleicht nicht unbedingt der spannendste Spieler, den wir haben auf der ATP Tour. Aber inzwischen mit einem solchen Grundniveau, dass er erstens die guten Spieler alle besiegt, zweitens die sehr, sehr guten Spieler an guten Tagen auch besiegt und drittens noch keine Chance hat gegen Jannik Sinner.
Und gegen Novak Djokovic.
Wahrscheinlich, ja.
Das, ja, was ist 0-10 Bilanz oder ja, sowas ja, ja. Im Moment? Also da ist er wirklich ziemlich chancenlos. Und ich habe es jetzt nochmal aufgemacht, weil ich es in der Vorbereitung wirklich angeguckt hatte. Ich meine, der hat 75% erste Aufschläge reinbekommen gegen Sinner. Hat 70% der ersten Aufschläge gewonnen und 60% der zweiten Aufschläge gewonnen. Das ist wirklich sehr gut. Und bei den Winnern war es 20-15, also Winner gegen Unforced Errors. Und bei Sinner war es halt ein 28-9. Und da ist er dann halt wirklich auf einem perfekt spielenden Gegner getroffen. Und er war ja auch der Einzige, der ihn in dieser Woche besiegt hat. Halt einmal in der Gruppenphase und einmal im Finale. Und das Meisterstück von ihm in dieser Woche war mal wieder der Sieg gegen Zverev. Und du hast schon gesagt, es ist beeindruckend, in welche Sphären er vorgestoßen ist. Er wird wahrscheinlich nicht mehr die anderen drei so aus seiner Generation, Medvedev, Tsitsipas und Zverev, einholen. Aber er hat sich jetzt so in der zweiten Reihe dieser Generation wirklich ganz klar platziert, als vermutlich derjenige, der die beste Karriere von den anderen haben wird. Und das war, glaube ich, so nicht zu erwarten. Und er hat eben immer noch Gegner, die ihn ganz klar besiegen können. Aber zum Beispiel, was er hier oder wie er es diesem Jahr geschafft hat, sich in das Matchup gegen Zverev reinzuarbeiten, ist natürlich schon beeindruckend.
Ich glaube, es war Patrick McEnroe, der vor ein paar Tagen konstatiert hat, er fände es erstaunlich, dass die Amerikaner im Moment so einen starken Kern an Leuten haben, die nach vorne stoßen, wenn man auch an Tommy Paul denkt, an Francis Tiafoe, an Ben Shelton etc. Und dass sich dann Jahr für Jahr jetzt schon seit mehreren Jahren Taylor Fritz immer noch als der beste Spieler herausstellt. Und ich glaube dann auch, dass er an der inländischen Konkurrenz in den USA auch so ein kleines bisschen gewachsen ist, weil er ist schon jetzt der Anführer dieser Truppe, die es da in den USA gibt.
Ja, und klar, der erfolgreichste. Mhm. Also die anderen haben zwar auch punktuelle Erfolge gesetzt, Grand Slam Halbfinals, mal Masters was gerissen, aber er hat jetzt hier schon von zwei der fünf größten Turniers das Finale erreicht, hat in diesem Jahr auch eine Olympiamedaille gewonnen, auch wenn in Anführungszeichen nur im Doppel. Und vermutlich ist er jetzt zumindest im nächsten Jahr bei drei der vier Grand Slam Turniere einer, bei dem es jetzt nicht unrealistisch ist, dass er nochmal ein Finale erreicht.
Wir müssen über das Halbfinale gegen Alexander Zverev sprechen und ich bin da jetzt sehr gespannt auf dein Urteil, weil ich habe ein eigenes Urteil über dieses Match und über dieses Halbfinale. Jetzt würde ich gerne erstmal deins hören.
Naja, ist ja ganz spannend. Es ist von dem Punkt her unentschieden ausgegangen. Wahrscheinlich ist es dann halt auch ein Unentschieden. Es kann in die eine oder andere Richtung kippen. Aber es ist vielleicht kein Zufall, dass es im Moment in die Richtung von Fritz kippt. Also auch Matchups können ja so eine gewisse Dynamik entwickeln. Also wir haben hier zum Beispiel Sinner gegen Medvedev gesehen. Du hast gesagt, ja, das ist eine ganz klare Sache für Sinner. Das war es natürlich lange nicht. Da lag Medvedev 6-0, meine ich, vorne. Also sowas kann schon kippen, weil sich einfach ein, zwei Parameter in so einem Matchup verschieben. Und hier ist ja mittlerweile ziemlich klar, dass Zverev auf der Rückhand nicht den entscheidenden Vorteil bekommt, den er gegen andere bekommt. Die Vorhand nehmen sich wahrscheinlich nicht so viel, aber im Moment würde ich sagen, ist da im direkten Matchup Fritz einfach ein bisschen variabler und er ist beim Aufschlag nicht auf dem Niveau von Zverev, aber er robbt sich zumindest von hinten ran. Und von daher, er hat nicht insgesamt das Niveau und das Level von Zverev, aber in dem Matchup hat er für sich zumindest einen Schlüssel gefunden und da muss Zverev gucken, ob er den Gegenschlüssel findet.
Du sprichst einen Punkt an und das ist die Rückhandduelle. Die sind mir in diesem Duell am Samstag enorm aufgefallen. Zverev hat gegen so gut wie jeden Spieler auf dieser Welt einen Vorteil in der Rückhand. Deswegen verliert er ja zum Beispiel auch seit ein, dreiviertel Jahren nicht mehr gegen Linkshänder, weil er mit der Linkshänder-Vorhand keine Probleme hat, mit seiner Rückhand dagegen zu halten. Bei Taylor Fritz ist mir am Samstag aufgefallen, dass der eine unglaubliche Resilienz hat inzwischen, oder die Amerikaner sprechen ja von Shot Tolerance, was die Rückhand angeht. Da konnte Zverev machen, was er wollte, und er ist zwischendurch, ich hab vor dem Stream gesessen und habe gesagt, vielleicht muss er jetzt mal häufiger Longline spielen. Er hat häufiger Longline gespielt, er hat es wirklich versucht, und man kann ihm auch nicht vorwerfen, in irgendeiner Weise passiv gewesen zu sein in dem Duell. Das war er meiner Meinung nach nicht, aber dieses Rückhandduell ist ein Unentschieden gewesen, und da braucht Zverev den kleinen Vorteil in meinen Augen. Und was noch dazu kam, Zverev hat im ersten Satz, den er 6-3 verloren hat, was relativ klar aussieht, hat er mit 86% ersten Aufschlägen aufgeschlagen und hat 19 von 22 Punkten gemacht, hat aber selber gegen den ersten Aufschlag von Taylor Fritz einen einzigen Punkt gemacht. Das sind diese beiden Parameter, und da sind wir sogar auf einer Wellenlänge. Philipp, das überrascht mich jetzt ein ganz kleines bisschen, weil es war nicht zu passiv, meiner Meinung nach, von Zverev. Aber dieses Rückhandduell gegen Taylor Fritz geht unentschieden aus. Und das geht in 99 von 100 Fällen geht das für Alexander Zverev aus.
Ja, oder wenn wir es auf die Top 100 anwenden, wahrscheinlich in 97 von 100
97,
Fällen.
97, ja.
So. Mhm. Ja. Und das Relevante für Zverev ist ja jetzt hier, er hat halt ein paar schlechte Matchups im Tennis. Und jetzt sieht er im direkten Matchup im Moment noch gut aus gegen Sinner und gegen Alcaraz. Aber es kann sein, dass die auch kippen. Und dann hat er natürlich wirklich endgültig ein Problem. Also er hat bestimmte Spieler, denen er in den letzten Jahren am liebsten aus dem Weg gegangen wäre. Wie zum Beispiel Medvedev, der ihn einfach in den direkten Duellen besiegt hat. Teilweise auch einen Tsitsipas. Djokovic war einigermaßen auf Augenhöhe, obwohl er natürlich die meisten der großen Matches gewonnen hat. Gegen Sinner sah es okay aus. Da war Sinner aber auch noch nicht so gut wie jetzt. Der ist das einzige direkte Duell, hat er in diesem Jahr für sich entschieden. Und es sieht natürlich im Moment ganz gut aus gegen Alcaraz. Ich glaube, er führt den beiden Head-to-Heads im Moment. Aber es kann, glaube ich, auch gegen ihn kippen, wenn die beiden noch besser werden oder wenn Sinner wirklich diese Form aufrechterhält. Und dann hat Zverev halt wirklich ein Problem, weil wir wissen, er kann spielerisch gegen die meisten von denen eigentlich schon mithalten, aber er knickt dann halt doch in den entscheidenden Momenten aus dem einen oder anderen Faktor weg und gewinnt die meisten dieser großen Matches nicht. Und im Moment hat er diese beiden Matchup, zumindest keine Matchup-Nachteile gegen die Top 2, aber es kann natürlich auch sich gegen ihn wenden.
Momentan der einzige aktive Spieler, der ein positives Head-to-Head sowohl gegen Sinner als auch gegen Alcaraz hat. Das muss er ausbauen, möchte er einen Grand Slam gewinnen. Es ist wirklich spannend zu sehen, und wir werden 2025 sicherlich das ein oder andere Duell gegen Sinner und Alcaraz sehen, und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Andererseits können wir dann auch sagen, die Vorrunde war stark von Alexander Zverev. Es waren zwei Gegner natürlich, die ihm durchaus liegen. Das muss man auch dazu sagen, Casper Ruud und Andrei Rublev liegen ihm einfach. Bei Carlos Alcaraz hat er am Ende wirklich eine starke Partie geliefert. Carlos Alcaraz ein bisschen geschwächt durch eine Erkältung, die er sich vorher zugezogen hatte, beziehungsweise die er sich eingefangen hatte. Carlos Alcaraz mit dem Nasenpflaster, wie bei der Europameisterschaft 1996 damals, die Spieler.
Ja, also der sah nicht fit aus, ne? Nee, der ist, glaube ich, nachher immer in so einen Vic Medi-Night-Bad gesprungen.
Vic Vaporub war es, um mal hier ein bisschen Schleichwerbung zu machen.
Also der sah echt einfach mal fertig aus. Der hat halt so dieses klassische Gesicht, was man hat, wenn man wirklich erkältet ist und eigentlich im Bett liegen will, aber irgendwas machen muss. Ja. Also ist doof für den gelaufen. Zverev ist der bessere Hallenspieler. Ich glaube, das können wir festhalten. Trotzdem für Alcaraz war es natürlich ein unglückliches Turnier. Relevant in dem Kontext zum Weiterkommen waren sowieso die anderen beiden Matches. Die hat er ziemlich klar für sich entschieden. Wir können gleich noch über Ruud sprechen, der besser war, als von mir vermutet in der letzten Woche. Und ich würde sagen, Zverev hat wahrscheinlich die Erwartungen erfüllt. Also er gewinnt seine Gruppe. Ja. Wir wissen, er hatte hier anderthalb mindestens schwierige Matchups drin. Fritz war das eine, Sinner wäre vermutlich das andere geworden. Und ich glaube, wer jetzt so den Durchlauf erwartet hätte von er gewinnt jetzt Paris, dann hier, dann die Australian Open, das las ich ein klein bisschen so an der einen oder anderen Stelle, auch von Qualitätsmedien. Ich glaube, das war einfach zu viel an Erwartungen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da hat er selber gesagt, er hat nach dem Matches eher trainiert. Also für ihn ist das schon ein Teil der Vorbereitung fürs nächste Jahr gewesen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, es wurmt ihn gegen Fritz. Aber ich glaube, selbst wenn das gewonnen hätte, es hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, wie es sich für Zverev hat entwickelt.
Hätte Alcaraz Hendrik Medinight gewartet, dann wäre er wahrscheinlich dann auch mit der Alkoholvergiftung noch irgendwie eingeliefert worden. Das wäre nicht gut gewesen. Vic Vaporub war es dann am Ende, was ihn dann über den Tag gebracht hat. Ja, lass uns doch mal gerade über Carlos Alcaraz und Casper Ruud sprechen. Alcaraz, er war tatsächlich sehr erkältet und hat gegen Casper Ruud keine Chance gehabt. 6-1, 7-5 war es dann am Ende für Casper Ruud. Der kann, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein mit seinem Turnier. Er hat von Jannik Sinner auf den Deckel bekommen im Halbfinale, aber dass er überhaupt ins Halbfinale gekommen ist, ist, glaube ich, eine große Nummer. Ruud hat dann auch Rublev noch besiegt, 6-4, 5-7, 6-2. Er war schon mit einem Satzgewinn dort qualifiziert, aber Ruud kann in den Winterurlaub mit einem guten Gefühl gehen.
Ja, schon dreimal im Halbfinale gestanden. Ja, das genau. Kann André Rublev nicht von sich behaupten. Nee. Also das muss man sagen, ist dann ja auch Respekt. Ich frage mich auch so ein bisschen, woran es liegt. Er ist wirklich nicht der beste Hallenspieler. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es den anderen Spielern vielleicht auch ein bisschen geht wie mir. Sie sich denken, naja, also eigentlich müssten wir das gewinnen. Und er ist ja in den letzten Monaten zum Beispiel viel gestrauchelt über Spieler, die jetzt eher irgendwo zwischen 50 und 150 in der Weltrangliste waren. Also er ist jetzt nicht gegen die ganz Großen immer untergegangen. Und ich glaube, da ist seine Bilanz auch gar nicht so schlecht, wie man annehmen würde. Da sieht er häufig ganz okay aus. Und hier, ja klar, hat er gegen Sinner verloren. Aber da muss man sagen, hat Sinner ein sehr gutes Match gespielt. Und ansonsten hat er sich eben hier nicht nur teuer verkauft, wie zum Beispiel das der Fall bei Alex Diminov war oder zu Teilen auch bei Rublev, sondern er hat hier wirklich gut mitgehalten. Und hätte unter anderem Umständen vielleicht sogar noch ein klein bisschen weiterkommen können, aber Sinner war für ihn hier nicht zu besiegen.
Nee, Sinner war für ihn nicht zu besiegen. Casper Ruud hat hier das Halbfinale erreicht und ist durchaus mit einem zufriedenen Gesicht da rausgegangen. Aber eins müssen wir gerade noch sagen, Casper Ruud hat sich mit 3.830 Punkten um und bei qualifiziert. 3.400 Punkte davon hat er im Januar bis Mai gemacht. Den Rest 400 Punkte hat er im Mai bis November gemacht. Das ist schon schon bemerkenswert schlechtes zweites Halbjahr von ihm gewesen.
Ja, also spannend ist ja die Geschichte, er hat zwar darüber geredet, aber so viele Infos sind nicht rausgekommen. Halt diese Parasitengeschichte. Wir erinnern uns ja alle an das French Open Halbfinale, wo es ihm irgendwie nicht wirklich gut ging. Und dann wart ihr erstmal nicht von ihm gehört. Und dann hat er irgendwie auch berichtet, dass irgendwie 10 Tage im Bett lag und irgendwie, was war es, mehrere Kilo verloren hat. Und danach hat er sich nicht so richtig gefangen. Also hat er nochmal ein Hurra bei den Olympischen Spielen. Hätte da natürlich auch Felix Auger-Aliassime besiegen können. Dann hätte er um die Medaillen mitgespielt, ist ihm nicht gelungen. Und danach war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Und dann ist es erstaunlich, dass er hier wirklich nochmal so aufgedreht hat. Und er hat im nächsten Jahr viel zu verteidigen. Auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, mittlerweile ziemlich sicher, dass er bei den French Open ein Halbfinal, wenn nicht ein Finalkandidat ist, dass man ihn da wirklich erstmal besiegen muss. Und das ist natürlich für ihn eine positive Sache, etwas, auf das er sich verlassen kann.
Dann lass uns noch über die letzten drei Spieler sprechen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Daniil Medvedev, Alex de Minaur und André Rublev. Daniil Medvedev als erstes. Er hat selber gesagt, er hat im Moment keinen Spaß am Tennis. Er hat große Probleme mit der Schulter, die verschweigt er so ein bisschen. Ich hatte ihn ja bei den French Open angesprochen, wie das mit der Schulter ist. Und dann hat er gesagt, ja, mal bessere, mal schlechtere Tage. Aber prinzipiell bin ich eigentlich ganz gut dabei. Hier hat er wieder mit 15 Stundenkilometer weniger aufgeschlagen. Dazu werden die Böden immer schneller, die Bälle sagen ihm nicht zu. Er ist im Moment die Grumpy Cat dieses Tennis, des Welttennis.
Ja, jetzt halt die Frage, muss er sich irgendwie neu erfinden oder reicht es, dass er dahin zurückkehrt, wo er immer super drin gewesen ist, den Aufschlag zumindest stabil zu haben, einfach von der Grundlinie keine Bälle wirklich unnötig ins Aus oder ins Netz zu spielen, reicht das? Oder hat sich das totgelaufen und er müsste einen neuen Weg finden? Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen verloren bei der Frage. Jetzt hat er natürlich ein paar Wochen, um sich das zu überlegen. Für ihn sind es gut 5, wahrscheinlich länger, weil er ja mit seinem Team nicht beim United Cup wird antreten kann. Hat er gut 6 Wochen, um für sich diese Frage rauszufinden. Und ich habe das Gefühl, er hat noch 1, 2 gute Saisons in sich drin. Aber er wird das, glaube ich, für sich klar haben müssen, wie er es angehen will.
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie Daniil Medvedev das angeht. Alex de Minaur und Andrei Rublev. De Minaur war glücklich darüber, dass er, ich glaube, der erste seit Leighton Hewitt war, der sich für die ATP-Finals aus Australien qualifiziert hat, hatte hier kaum eine Chance, hat sich an sich einen Satz geholt gegen Taylor Fritz, da hat er gut gespielt. Insgesamt, glaube ich, hat er ganz ordentlich gespielt, aber war dann am Ende chancenlos. Andrei Rublev war chancenlos, hat sich gut gezeigt gegen Alexander Zverev, da fand ich ihn, war wirklich gut. Und am Ende hat er noch den Satz gewonnen gegen Casper Ruud. Aber ansonsten, das war wie von uns prognostiziert, die beiden waren die Schwächsten in ihrer jeweiligen Gruppe.
Ja, also eben, ich hatte Ruud auch noch gedacht, dass der schwach sein würde. Genau. Ist eine unzufrieden oder eine nicht zufriedenstellende Saison, so heißt es von Rublev. Klar, man kann jetzt sagen, er hat ein Masters-Turnier gewonnen und das reicht erstmal, das ist fantastisch. Und das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er aus meiner Sicht keinen Fortschritt mehr gemacht. Und ein Fortschritt wäre ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier gewesen oder höher in der Weltrangliste. Beides war nicht drin. Also in den Top Ten Rückschritte machen, das sind natürlich immer noch Luxusprobleme. Aber er hat aus meiner Sicht einen Rückschritt gemacht. Und auch da ist die Frage, was jetzt? Hat er noch was, wo er besser werden kann, wo er sich anpassen kann? Oder ist das jemand, der in einem Jahr rausfällt aus den Top 8, weil einfach von den Jungen ein, zwei dazustechen und jemand wie ihn rausnehmen? Halte ich im Moment für möglich. Und ich weiß eben auch nicht, ob das Konzept, das bisherige Konzept des extrem viel Spielens und dabei genug Punkte einsammeln am Ende helfen wird oder ob ihm das dann im Weg stehen wird. Also hinter ihm würde ich ein Fragezeichen machen, Medvedev, aber auf einem anderen Level, den sehe ich hier schon noch in einem Jahr dabei. Und Alex de Minaur hat natürlich seine Traumsaison schon gespielt, obwohl er dann Pech hatte mit Wimbledon und der Verletzung dort. Aber ich glaube, auf den kann man ganz anders schauen als auf Rublev.
Ja, ja, absolut. Also und bei de Minaur hat man ja auch immer noch das Gefühl, der hat ja noch Room for Improvement, der hat ja noch Raum für Verbesserung hier da. Und ich glaube, dass er natürlich eine relativ natürliche Decke hat, dadurch, dass er nicht ganz so groß gewachsen ist, dadurch, dass er nicht diese Power hat von den knapp 2 Meter Jungs. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass er in den letzten 12-18 Monaten noch wirklich draufgesattelt hat und er immer mehr zu einem Problem dann auch für Leute werden könnte, die vor ihm stehen noch.
Ja, ich meine, er ist noch relativ jung im Vergleich zu anderen, ist 25. Ist halt die Frage, kann er das schaffen, was Fritz jetzt geschafft hat und Richtung Platz 4? Das ist ja schon nochmal ein großer Unterschied zu dem, was ihm gelungen ist. Oder kommen da nochmal junge Leute von hinten ran? Ich meine, Holger Rune, Jack Draper sind natürlich klassische Kandidaten, die ihn recht schnell sogar einholen könnten. Ich glaube, er wird sich jetzt mal wünschen, dass er das in der verletzungsfreien Offseason hat und dann einfach nochmal im selben Tempo eine ganze Saison durchziehen konnte, wie es ihm in diesem Jahr in einer halben Saison gelungen ist.
Und damit kommen wir zum Doppel, nachdem wir Jannik Sinners Triumph in den Einzel-ATP-Finals abschließend besprochen haben. Im Doppel haben Tim Pütz und Kevin Krawitz ihren ersten großen gemeinsamen Titel geholt. Sie haben 2-mal in Hamburg gewonnen, aber nachdem sie im Davis Cup so super miteinander gestartet waren, haben sie ja seit letztem Jahr zusammen dann auch auf der Tour gespielt und vielleicht nicht unbedingt die Ergebnisse gehabt, die sie sich selber erwünscht hatten. Aber es ist ein sehr starkes zweites Halbjahr gewesen mit dem Finale bei den US Open und jetzt mit der Krönung der ATP Finals und dem ATP Finals Sieg. Und sie mussten sich durch eine kleine Todesgruppe durcharbeiten. Sie haben gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die an die Nummer 1 der Weltrangliste gewonnen. Sie haben gegen Simona Bolelli und Andrea Vavassori gewonnen. Das ist früher mal gerne ein Problem gewesen. Sie haben dann ganz knapp gegen Rohan Bopanna und Matthew Apton verloren, hatten sich allerdings schon qualifiziert als Gruppenerste für das Halbfinale. Dort sind sie 1,5 Sätze von Max Purcell und Jordan Thompson, man muss es sagen, fast vorgeführt worden. Purcell und Thompson haben fantastisch gespielt und irgendwann nach Satz- und Break-Rückstand haben sie das gedreht, haben besser retourniert, haben besser aufgeschlagen und am Ende mit 11-9 gewonnen. Und das ist natürlich so eine 50-50-Geschichte, 11-9 im Match-Tiebreak. Das ist eine Geschichte, da kann es auch wirklich in die andere Richtung geben. Aber dieses leichte, in Anführungsstrichen, Glück, das haben sie mit rübergenommen ins Finale. Dort haben sie nochmal gegen Arevalo und Pavic gewonnen, dieses Mal mit 7-6 und 7-6, 7-5 und 8-6 in den Tiebreaks. Es ist der größte Titel für Tim Pütz, der schon einen Mixed Grand Slam hatte, aber im Doppel nur einen Masters-Sieg damals mit Michael Venus in Paris hatte. Für Kevin Krawitz ist es der dritte große Titel nach seinen beiden Grand-Slam-Siegen mit Andreas Mies bei den French Open. Kevin Krawitz, der schraubt sich eine ziemlich anständige Doppelkarriere da zurecht.
Oh, hat in der Theorie die Möglichkeit, einen Karriere-Grand Slam zu gewinnen. Ja. Halte ich auch nicht für völlig unmöglich. Was wir jetzt hier gesehen haben und da dann halt das Fragezeichen hinter ist, im Moment ist das extrem ausgeglichen. Ja. Also hier ist ja kein Team wirklich abgefallen. Ja, Granollers und Sebastian haben nur einen Satz gewonnen, aber waren in vielen Sätzen ganz knapp dran oder sind im Match-Tiebreak gegangen. Das war das einzig sieglose Team. Ansonsten war das super ausgeglichen. Und so ist es ja im Moment auch im Herrendoppel. Es ist kein überragendes Team da. Es sind auch keine zwei, drei Teams da, die den Großteil der Saison dominieren, sondern sind viele Teams auf Augenhöhe. Das heißt, das sind einerseits Möglichkeiten, auf der anderen Seite ist dann natürlich besonders schwer, große Titel zu gewinnen. Aber Kravitz ist jetzt ja auch noch relativ jung für einen Doppelspieler. Also ich halte es auch nicht für unmöglich, dass der wirklich noch zwei, drei, vier Grand-Slam-Turniere irgendwie gewinnt. Und das Schöne hier ist ja eben für die Doppelspieler, wenn man bei den ATP-Finals gewinnt, einerseits die Aufmerksamkeit, die Halle ist ziemlich voll, andererseits gibt halt echt Kohle, meist sogar ein bisschen mehr als bei den Grand-Slam-Turnieren. Also hier, glaube ich, nicht ganz so viel wie bei den Damen. Da war es irgendwie knapp 600.000, hier waren es
862.700 haben die beiden zusammenbekommen.
Ja, ist auch nach Steuern.
noch ordentlich.
Ja, ist kein Reihenhaus mehr wie früher, aber weiß ich, eine kleine Eigentumswohnung oder so.
Eine ganz kleine Eigentumswohnung, also nicht in den Großstädten, vielleicht in Coburg, da wo Kevin Kravitz herkommt noch, aber das auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr großer Geldsegen für die beiden gewesen und du hast es gesagt, es war eine unglaublich ausgeglichene Geschichte. Granollers und Sebastian haben in diesem Jahr enorm gut gespielt, gehen damit 0-3 raus. Max Purcell, Jordan Thompson, die bei den Australian Open ja so stark waren, die haben hier enorm gut gespielt. Harry Heliovaara und Henry Patton, die ja so völlig sensationell Wimbledon gewonnen haben, haben sich qualifiziert, sind auch ungeschlagen ins Halbfinale durchgegangen, haben dann nochmal in zwei Tiebreaks gegen Arevalo und Pavic verloren. Und also es war eine ausgeglichene Geschichte. Und da sich dann zu behaupten und da dann zu gewinnen, ist auch eine Kunst. Kevin Kravitz und Tim Pütz haben hier also ihren größten Titel gemeinsam gefeiert. Ein Wort noch können wir sagen. Wesley Kohlhoff hat seinen Abschied von der ATP-Tour gegeben, ist in dieser Woche noch beim niederländischen Team dabei und spielt im Davis Cup, spielt vielleicht ja morgen, zu dem Zeitpunkt nehmen wir auf, also wir nehmen Montagabend auf, vielleicht am Dienstagabend noch im Doppel gegen Rafael Nadal dabei, aber er wollte keinen großen Abgang, er hat einen größeren Abgang bekommen im Doppel, wird jetzt im Dezember Julia Görges heiraten und hat seine Karriere beendet. Eine der besten Frisuren des Doppeltennis geht dann auch in die Rente.
Ja, und ich habe gehört, mehrere hundert Journalisten sind nur für ihn nach Malaga gekommen,
oder? Mehrere hundert, ja. Das, heute wurde der große Ballsaal gebucht, aber er war nicht bei der Pressekonferenz dabei.
Ja, was ein Typ.
Ja, absolut. Und Wesley Kohlhoff hat seine Karriere jetzt quasi beendet mit seinem letzten Match dann in Spanien. Und ein anderer, der seine Karriere jetzt auch beenden wird, über den sprechen wir gleich. Und das ist der, der die Hunderten an Journalisten hier nach Malaga versammelt hat. Das ist Rafael Nadal. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die ersten Ergebnisse bei den Billie Jean King Cup Finals sprechen. Und dann werden wir natürlich über Rafael Nadal und seinen Rücktritt und dann die ersten Ergebnisse bei diesen Billie Jean King Cup Finals und die Vorschau auf die ATP Finals, auf die Davis Cup Finals sprechen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Es war heute Morgen, Montagmorgen um 10 Uhr, als im Ballsaal, glaube ich, oder im großen Konferenzsaal des Hotels an der Costa del Sol, ein bisschen vor den Toren von Malagas, die spanische Mannschaft ihre Pre-Pressekonferenz gegeben hat. Eigentlich finden diese Pressekonferenzen alle im Bauch der Tennisarena statt und man hat da so, ich sag jetzt mal 50, 60 Plätze und für die meisten reicht das auch. Für Rafael Nadal und die spanische Mannschaft reichte das nicht. Es wurden 100, 120 Journalisten angekarrt aus Malaga mit zwei Bussen, wurden wieder hingekarrt und dann gab es die Pressekonferenz von Rafael Nadal und der spanischen Mannschaft. Und eigentlich ist es etwas fies, das zu sagen, weil es war die spanische Mannschaft, die ihre Pressekonferenz gegeben hat. Am Ende hat David Ferrer von den 30 Fragen, glaube ich, 3 beantwortet. Carlos Alcaraz hat 3 beantwortet, die anderen jeweils 1 und Rafael Nadal den Rest. Es war ein unglaubliches Aufgebot und Rafael Nadal gibt in dieser Woche seinen Abschied. Und ich habe für die Sportschau geschrieben, wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon der Artikel online. Es schließt sich da ein Kreis. Er hat mit 14 als Fahnenträger bei den Davis Cup Finals 2000 neben Alex Correia und Albert Costa gestanden und 24 Jahre später beendet er dort seine Karriere bei den Davis Cup Finals in Malaga. Das ist schon eine schöne Klammer, die sich darum dreht.
Ja, und ich kann mir vorstellen, so viel Spaß macht ihm das gar nicht, da oben zu sitzen und 20 Fragen zu beantworten. Ne? Also ich glaube, der will auch, dass es vorbei ist, oder?
Ich glaube auch, dass er möchte, dass das vorbei ist, weil so wie er sich gefühlt hat auf dem Podium, so wie er sich auch gegeben hat, glaube ich, war ihm das alles gar nicht so recht. Er hat dann auch sehr häufig dann davon gesprochen, ich bin hier, um meinen Abschied zu feiern, ich bin hier, um meinem Team mitzuhelfen, diesen Davis Cup zu gewinnen. Und ich würde mich am meisten freuen, wenn unser Team den Davis Cup gewinnt. Und
Aber dann sprechen wir doch mal ganz kurz den Elefanten im Raum an. Hilft er denen überhaupt dabei?
Das ist die ganz, ganz große Frage. Ich habe mich heute auch mit ein paar Kollegen unterhalten. Ich habe Samstag sein Training gesehen und da habe ich gedacht, boah, ist das nicht ein Risiko, ihn im Einzel aufzustellen? Heute soll er sehr gut trainiert haben. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat er mit Carlos Alcaraz trainiert. Heute soll er sehr gut trainiert haben. Ich frage mich, was David Ferrer macht. Der hat nämlich in der Pressekonferenz gesagt, ihr werdet es früh genug erfahren von uns, wer spielen wird. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich kann ihm auch abnehmen, dass er das zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß. Der Platz und die Bodenbedingungen in Spanien, in Malaga sollen recht zügig sein. Dass Carlos Alcaraz spielt, steht, glaube ich, außer Frage. Wer das zweite Einzel spielt, da hat David Ferrer drei Varianten. Er hat Nadal. Er hat Roberto Bautista Agut, der auf diesen schnelleren Hartplätzen sicherlich gut klarkommt. Und er hat Pedro Martinez. Pedro Martinez ist nachnominiert worden von Pablo Carreño Busta. Dass der spielt, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich glaube, es geht um Bautista oder um Nadal. Und da bin ich wirklich überfragt, ob David Ferrer das, wie er priorisiert. Priorisiert er den Mannschaftserfolg? Dann müsste eigentlich meiner Meinung nach Bautista Agut spielen. Oder priorisiert er den Abschied von Nadal? Dann muss Nadal spielen. Und wenn sie 2-0 führen und er dann nur in so einem Showdoppel aufgestellt wird, ist das dann genug für alle? Ich stelle mir diese Entscheidung so unglaublich schwierig vor.
Ja, was fast eine moralische Frage für Nadal. Weil Nadal hat fast alles immer dem Erfolg untergeordnet. Mhm. Und ich nehme ihm auch ab, dass er will, dass hier das spanische Team gewinnt. Trotzdem wird er den Druck verspüren, hier seinen Abschied in irgendeiner Form zu geben. Und dann eben, wie du sagst, ein Showdoppel. Stell dir vor, die Spanier liegen 0-2 hinten und dann gibt es noch das Showdoppel. Also das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Viel einfacher, glaube ich, wird die Situation, wenn die Spanier natürlich irgendwie durchs erste Match durchkommen und Nadal da schon dann in irgendeiner Form dran beteiligt gewesen ist. Dann, glaube ich, ist es für alle Seiten gut. Und jetzt ist es ja schon so, du hast berichtet, eben es kommen oder sind so viele Journalisten, Journalistinnen nach Malaga gekommen, der spanische König kommt, die ganze Prominenz kommt, Djokovic ja, glaube ich, auch. Mhm. Also man kann es jetzt auch nicht einfach ignorieren. Und daher eine moralisch-philosophische Frage für Rafael Nadal.
Das ist es total.
Und weil sind wir ehrlich, er wird es entscheiden, nicht David Ferrer.
Nadal wird auch
entscheiden, ob er spielt.
Ja, das glaube ich auch. Und David Ferrer hatte auch nur gesessen wie ein kleiner Schuljunge. Sie sind alle gefragt worden auf Spanisch. Das habe ich mir dann noch übersetzen lassen. Sie sind alle gefragt worden, was sie mit Rafael Nadal verbinden. Marcel Granollers hat zum Beispiel gesagt, ja, ich kenne Rafa, seitdem wir beide 12 sind, seitdem wir beide damals U12 gespielt haben. Und es ist schön, dass wir so unsere Karriere parallel gemacht haben und dass ich ihn jetzt zum Abschied dann begleiten kann. David Ferrer hat gesagt, ja, sportlich gesehen habe ich ordentlich auf die Mütze von ihm bekommen. Bin jetzt froh, dass ich dann auch hier dabei sein darf. Ich glaube, sie können nicht darauf verzichten, ihn spielen zu lassen, gehen dann aber das Risiko ein, dass das schief geht gegen die Niederlande, weil es ist keine Laufkundschaft mit Botik van der Sandsrulp, der bei den US Open Carlos Alcaraz geschlagen hat, der jetzt hier die Nummer 2 ist, und Tellen Griekspoor, der ein sehr, sehr kompetenter Hallenspieler ist. Es ist keine Gmade Wiesen, wie wir in Bayern sagen.
Und ein Doppel, das würde ich sagen, mindestens genauso gut
ist
wie von
Kohlhoff-Griekspoor ist auch nicht zu verachten, genau.
Ja? Obwohl, haben nicht damals Alcaraz Nadal gegen die beiden Olympischen Spielen gewonnen? Zumindest gegen Kohlhoff, glaube ich.
Ja, aber dann haben sie gegen Kohlhoff-Griekspoor gewonnen, ja.
Ja, also, ich meine, dass wir jetzt so lange darüber reden, zeigt natürlich auch, dass die Geschichte den Davis Cup komplett überlagert.
Ja,
und dass komplett, das die erste Frage ist, die beantwortet wird. Und danach gucken wir mal noch, wie viel Aufmerksamkeit für den Rest überbleibt.
Aber schön, dass dieses Turnier so viel Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn es wirklich nur eine Geschichte ist. Ich habe in meinem Sportschau-Artikel geschrieben, der Sieger dieses Turniers, das ist eine völlige Nebengeschichte. Die Hauptgeschichte ist halt Rafael Nadals Rücktritt. Und das ist enorm schwierig zu beantworten. Und wir werden morgen, wenn ihr es hört, vielleicht jetzt, werden wir schlauer sein. Um 16 Uhr gehen die Aufstellung raus, dann für dieses Spiel Spanien gegen die Niederlande. Dann können wir auch mal aufs deutsche Team zu sprechen kommen. Die spielen nämlich gegen Kanada. Kanada hat noch eine Aufstellungsumstellung vorgenommen. Felix Auger-Aliassime wird nicht dabei sein. Und er ist von Milos Raonic ersetzt worden. Und da bei den Kanadiern gibt es ja Denis Shapovalov, eine klare Nummer 1. Der wird dann auch spielen. Er wird gegen Jan-Lennard Struff spielen. Wo man sagen muss, ja, Jan-Lennard Struff hat eine enorm gute Bilanz gegen Denis Shapovalov. 6-3 ist die. Und dann, wer wird als zweiter Einzelspieler aufgestellt werden? Gabriel Diallo, der in den letzten Wochen fantastisches Tennis gespielt hat und wirklich gute Ergebnisse gezeigt hat. Oder Milos Raonic, der an normalen Aufschlagstagen immer noch Jannik Hanfmann und auch Daniel Altmaier besiegen kann. Auch das ist eine spannende Geschichte.
Ja, insgesamt wahrscheinlich eine 50-50-Geschichte. Mhm. Also Shapovalov gegen Struff halte ich ausgeglichen, einfach ob des Grundes, dass Shapovalov jetzt schon in guter Form war. Wir hatten über seinen Sieg letzte Woche in Belgrad gesprochen. Altmaier ist natürlich kein so guter Hallenspieler, wie es jetzt Raonic mal gewesen ist oder Diallo sein kann. Aber das sind jetzt auch nicht die beiden super zuverlässigsten Spieler, zumindest im Fall von Raonic nicht mehr. Und das Doppel kippt sicherlich leicht in Richtung der Deutschen. Aber die Kanadier, als sie dann den Davis Cup vor ein paar Jahren gewonnen haben, haben es unter anderem darüber entschieden. Also es ist zumindest auf dem Papier die offenste Partie hier im Viertelfinale, würde ich sagen. Oder es ist zumindest unter den ausgeglichensten, die wir erleben werden.
Dann lass uns noch mal gerade reinhören, was Michael Kohlmann zu dem Gegner Kanada gesagt hat. Und da spricht er auch das Doppel nochmal an.
Generell gegen Kanada haben wir jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht hier in Malaga. Wenn man, also ist auch immer noch mal wiedergekommen, so haben wir ja eigentlich das einzige Mal auch unser Doppel verloren. Also das spielt ja irgendwo auch immer so mit. Wir haben einen riesen Erfolg jetzt, aber das werden die beiden auch noch wissen, dass das so die einzige Partie ist in all den Jahren, die beiden verloren haben. Ich glaube 13-1 haben sie. Und insofern haben wir mit Sicherheit irgendwo noch eine Rechnung offen. Und klar, dass das jetzt nach 2 Jahren wieder die erste Runde hier ist, ist Zufall, würde ich sagen. Ist ein bisschen andere Konstellation. Ne? Unsere Mannschaft ist ein bisschen anders, die von den Kanadiern ist ein bisschen anders. Ich glaube, es ist eine sehr ausgeglichene Partie. Ich glaube, dass man jetzt nicht sagen kann, weder Kanada noch wir sind Favorit. Ich glaube, es sind alle Matches, wenn man sich die jetzt so auf dem Papier anguckt, sind mit Sicherheit offen. Ob jetzt ein Raonic spielt oder ein Diallo, der jetzt auch sehr, sehr gut in den letzten Wochen gespielt hat. Und bei uns, wer auch immer an Position 2 spielt, das sind alles offene Partien und wir hoffen, oder wir gehen halt auch damit rein, dass wir irgendwo natürlich unseren Einspunkt holen. Und klar, mit einem Weltmeisterdoppel im Rücken hat man natürlich da nochmal eine ganz gute, komfortable Ausgangssituation, falls es zum Doppel dann kommen sollte.
Die einzige Niederlage bislang von Kevin Kravitz und Tim Pütz in ihrer gemeinsamen Davis Cup Zeit, das war damals gegen Shapovalov und gegen Olivier Aliassime, die haben das Turnier dann auch noch gewonnen. Also Michael Kohlmann, auch der ist eher wenig aus der Ruhe zu bringen und der hat dann auch gesagt, ja, 50-50 Geschichte, das ist eine Nummer, die ausgeglichen ist und ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Worüber ich noch gerne sprechen wollen würde, ist, ich habe die Situation genutzt und die Gelegenheit genutzt, mal Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann zu ihrer Saisonbilanz zu befragen, weil sollte es jetzt im Viertelfinale rausgehen, bietet sich die Frage nicht so richtig an. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir das in der Pre-Pressekonferenz. Jetzt erstmal Jannik Hanfmann zu seiner Saison.
Ich glaube, ich werde die Saison an die 100 abschließen, Top 100, hoffentlich reicht das noch. Vor ein paar Jahren wäre das noch richtig tolles Ergebnis gewesen. Dieses Jahr für mich, ich fand es auch durchwachsen. Ich habe letztes Jahr eine richtig geile Saison gespielt, viele Höhepunkte gehabt und finde aber auch, dass ich dieses Jahr eigentlich nochmal einen Schritt weiter gegangen bin, obwohl vielleicht die Resultate ein bisschen ausgeblieben sind. Allerdings, ich glaube, davon können wir alle was erzählen, Tennis ist nicht so leicht. Ich hatte einige Matches am Anfang des Jahres, die eng verloren gingen. Wenn die mal vielleicht für mich laufen, dann ist es wieder ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, ich bin auch irgendwo stolz auf die Saison, weil bis Mitte der Saison war es ein bisschen zäh und dann kamen noch ein paar Highlights dazu mit Kitzbühel, dann Davis Cup war toll, dann nochmal in China gut gespielt, also ich habe mich da nochmal wieder rausgespielt und gut gespielt. Körperlich geht es mir gut. Ich bin jetzt hier bei einem absoluten Highlight nochmal dabei und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv, was dann die nächste Saison auch angeht und freue mich. Und deswegen ist es vielleicht vom Ranking her jetzt nicht mit letztem Jahr so vergleichbar, aber das heißt nicht, dass es nächstes Jahr wieder so ist. Ich glaube, wenn ich nächstes Jahr wieder verletzungsfrei bin, ein paar Ergebnisse für mich sprechen, dann glaube ich, dass ich wieder vorne angreifen kann.
Und jetzt auch Daniel Altmaier zu seiner Saison 2024.
War ich mit der Saison jetzt nicht zufrieden, also sportlerisch, weil ich einfach, besser spielen kann. Ich glaube, ich habe das am Anfang des Jahres in Australien gezeigt, dann vor der Südamerika-Reise krank geworden, dann Monte Carlo nochmal krank geworden, was für mich jetzt nicht optimal war, sage ich so, ein Jahr zu starten. Und im Laufe der Saison musste ich mit meinem zweiten Trainer aufhören, aus einer privaten Geschichte. Von daher war das, glaube ich, ein Jahr, wo ich auf persönlicher Ebene viel durchleben so ein bisschen musste. Ich habe jetzt fürs nächste Jahr auch nochmal einen neuen Schritt geplant und zwei neue Leute in mein Team geholt, was, glaube ich, für mich extrem wichtig ist, um entsprechend mein nächstes Jahr ein neues Ziel zu setzen und auch ein bisschen anders anzugreifen. Von daher, ich will nochmal in die Richtung professioneller mich mit einem Top-Team aufstellen. Und ich glaube auch mit einem deutlich besseren Turnierkalender. Ich habe, glaube ich, eins gemerkt, dass Tennisspielen wirklich viel mit Planung zu tun hat. Nicht dementsprechend, wie man immer Tennis spielt, sondern wie plant man ein Jahr, um dementsprechend konstant gut spielen zu können. Und das ist, glaube ich, so das Ziel fürs nächste Jahr, dass ich das extrem, sondern deutlich besser hinkriege wie in dem Jahr. Und von daher war das in sportlicher Richtung, bin ich jetzt nicht zufrieden. Ich denke, ich habe jetzt in den letzten Wochen deutlich besser gespielt. Ich habe gute Ergebnisse gezeigt. Ich habe gute Matches gespielt gegen Top-Leute wieder. Ich habe ein gutes Level. Das freut mich natürlich auch, dass ich so das Jahr nochmal beenden konnte. Dementsprechend hier mit dem Davis Cup bin ich sehr froh, dass ich hier nominiert bin. Und hoffentlich haben wir hier eine Top-Woche. Und ich bin mir sicher, dass ich mich dann sehr, sehr gut fürs nächste Jahr vorbereite.
Altmaier schon sehr selbstkritisch. Und Jannik Hanfmann, hat gesagt, das Jahr von letztem Jahr oder das letzte Jahr zu toppen war halt schon schwierig. Er hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, aber guter Dinge, dass er 2025 nochmal wieder angreifen kann.
Ja, unsere richtige Bilanz gibt es dann in der Jahresendsendung. Mhm. Da gucken wir uns ja die dann immer an, zumindest die Top 200 Spieler und Spielerinnen bei Herren wie bei Damen. Und beide haben natürlich so ein bisschen eine unauffällige Saison gehabt, auch unauffälliger, als man vielleicht vorher annehmen konnte. Bei Hanfmann waren es eben dieses erste Halbjahr, im zweiten hat er durchaus ein paar Highlights gesetzt und Altmaier, bin ich mir sicher, hat sich wirklich mehr gewünscht, sieht sich, würde ich jetzt mal annehmen, Richtung Top 30 oder so und hat jetzt zwar keinen Schritt zurück gemacht, aber eben auch keinen Schritt nach vorne gemacht und wie gesagt, nähere Analysen dann am Ende des Jahres.
Genau. Was wir auch noch sagen können, dass in dieser Woche Fotos aufgetaucht sind, wo Dominik Köpfer mit Carsten Ahrens zusammen trainiert. Vielleicht haben wir da auch noch mal eine Nachricht dann in den nächsten ein, zwei Wochen noch, dass die beiden vielleicht eine gemeinsame Zusammenarbeit verkünden. Ryan Williams war ja bislang der Coach von Dominik Köpfer. Dominik Köpfer in den letzten Wochen und Monaten wieder mit vielen Verletzungen und sein Arm, der schmerzt ihn immer noch. Dann lass uns noch über den Billie Jean King Cup sprechen, weil der fand ja in dieser Woche statt. Wir haben noch nicht alle Ergebnisse. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gibt es im Moment gerade das Halbfinale zwischen Polen und Italien. Während wir aufnehmen, spielt Iga Świątek gegen Jasmine Paolini in dem zweiten Match der Polen gegen Italien. Wir können allerdings sagen, dass Polen gegen Tschechien so ein kleines Highlight dieser Woche bislang war, wo Iga Świątek sowohl im Einzel als auch im Doppel dann mit Katarzyna Kawa dann auch gegen Katarina Siniakova gewonnen hat. Gut besuchtes Haus dort, tolle Stimmung, tolle Matches, die wir erlebt haben und eine Iga Świątek, die so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen hat. Sie hat gesagt, es ist alles viel besser, als ich mir gedacht habe. Die Stimmung, die Atmosphäre hier drumherum. Ich habe wirklich Bock, dem Team zu helfen. Und das sieht man hier.
Und ehemalige French Open-Finalistin, oder? War sie doch. War sie nicht das Jahr, wo sie zum ersten Mal French Open gewonnen hat? Meine ich, hat sie auch im Doppel das Finale erreicht. Ich hoffe, das kann sein, ich erinnere mich jetzt nicht falsch. Aber ich meine, dass das damals oder ein erstaunlicher Nebenfaktor der ganzen Geschichte war. Also sie ist jetzt nicht total hoffnungslos im Doppel. Trotzdem hätte man natürlich annehmen können. Ich meine, jedes Team mit Siniakova ist wahrscheinlich Favoritin gegen fast jedes andere Team auf der Tour. Aber man sieht dann auch, und das haben wir natürlich bei den Herren immer wieder gehabt, wenn diese absoluten Übertalente dann es doch mal im Doppel probieren, dann kommt Erstaunliches bei rum. Kawa hat sie sehr gut unterstützt. Trotzdem ist natürlich allein die Aura von Świątek eine, die dann so ein Team mitreißen kann. Du hast es gesagt, das zweite oder das Halbfinale der Polinnen läuft jetzt. Von daher, da wissen wir jetzt nicht, ob sie das am Ende gewinnen werden. Aber vielleicht hat Świątek ja weitere Lust bekommen auf den Fed-Cup, der aber nicht immer ganz oben der Prioritäten ist.
Billie Jean King Cup. Halbfinale 2020, als sie das erste Mal gewonnen hat, und 2021, als sie nicht gewonnen hat, da ist sie ins Finale gekommen, damals mit Bethany Mattek Sands. Haben sie gegen Krejcikova Siniakova verloren im Finale. Also sie ist durchaus eine Spielerin, die im Doppel dann nicht, also nicht unbedingt wie Daniil Medvedev, der sich wundert, dass daneben ihm jemand steht. So ist Iga Świątek nicht unterwegs. Und sie hat hier wirklich enorm gute Leistungen gezeigt bislang. Wer keine guten Leistungen gezeigt hat, müssen wir so sagen, das war Deutschland. Die haben gegen Großbritannien mit 0-2 verloren. Was man allerdings auch dazu sagen muss, ist, dass die Britinnen hier so ein bisschen wie das heiße Messer durch die Butter durchgehen. Weil Emma Raducanu und Katie Bolter zeigen sich hier in erstaunlich guter Verfassung. Sie haben nicht nur klar gegen Jule Niemeyer und gegen Laura Siegemund gewonnen. Sie haben auch ihr Viertelfinale gegen Leila Fernandes und Rebecca Marino gewonnen. Auch beide klar in zwei Sätzen und stehen jetzt im Halbfinale gegen die Slowakei. Aber das deutsche Team war leider, muss man ein bisschen sagen, leider chancenlos. Ich hätte das gerne etwas spannender gehabt. Jule Niemeyer hat okay gespielt gegen Emma Raducanu. Es gab eine Situation im zweiten Satz, da hatte Jule Niemeyer 3 Breakbälle, 0-40 und Emma Raducanu hat dann 3 Service-Winner geschlagen, 2 Asselbahnen dabei. Hat sich fantastisch gestellt in den entscheidenden kritischen Situationen. Und die Emma Raducanu, die wir hier in dieser Woche sehen, wenn wir die ein Jahr lang gesund sehen würden, dann ist sie sehr, sehr fix wieder unter den Top 20.
Und ist wahrscheinlich auch eine der besseren Hallenspielerinnen, die es auf der Tour gibt. Ist natürlich jetzt kein sonderlich relevanter Faktor. Aber ist vermutlich auch kein Zufall, dass sie in Stuttgart zum Beispiel immer gut spielt, obwohl sie jetzt nicht so die Sandplatzspielerin ist. Also ich glaube, das kommt ihr schon entgegen, so diese Laborbedingungen, wo sie dann ihr technisch feines, aber nicht immer super powervolles Spiel dann durchziehen kann. Und im Boulder hat sie hier natürlich wirklich eine gute Ergänzung. Und ich glaube, es ist ja auch schon ein Faktor, dass die Britinnen so ein bisschen Heimatmosphäre hier haben.
Allerdings.
Also so wirkt es zumindest aus der Ferne.
Ja, allerdings. Also das Match gegen Deutschland, wenn man mir gesagt hätte, das ist in Manchester und nicht in Malaga, hätte ich es auch geglaubt. Es sind so, so viele Briten hier. Viele, viele natürlich sind hier etwas älter, verbringen hier im Winter, sehr viele Urlauber noch hier. Als ich vor der Begegnung rund um die Halle gelaufen bin, habe ich gedacht, wirklich, was ist denn hier los? Das war schon erstaunlich und die Halle war voll mit Briten, die Halle war auch voll gegen Kanada mit Briten und die haben einen echten Heimvorteil, das muss man hier deutlich so sagen, das war schon erstaunlich, ja.
Ja, und ich meine, der Nachteil dieses Formats ist dann natürlich, dass es so schnell gehen kann, wie jetzt der Fall war zwischen Deutschland und Großbritannien, das waren ja jetzt beides keine ewig langen Matches und das kann dann halt passieren, dass so ein 2-0, wo dann die effektive Spielzeit irgendwie 3 Stunden ist oder so und damit vermutlich kürzer als der eine Auftritt von Sarah Sorribes-Tormo, den wir gleich noch ansprechen können. Aber ja, du hast schon gesagt, es ist eher eine Enttäuschung und man muss natürlich auch sagen, im Moment kommt noch nicht so viel an Substanz nach. Also es könnte schon noch ein bisschen dauern, bis Deutschland weiter im Fed Cup kommt als diese Zwischenrunde.
Beim Juniorinnen Billie Jean King Cup, du gehst immer wieder auf den Fed Cup, beim Juniorinnen Billie Jean King Cup haben die deutschen Mädchen das Halbfinale erreicht, waren dort gegen, ich glaube, Rumänien.
Wie alt sind die dann so?
16, 17. Julia Stusek, ja. 16, Mariella Tamm, 16. Und Sonja Zhenikova, die haben gespielt und haben sehr, sehr gut gespielt. Sie waren gegen die USA in der Vorrunde chancenlos, haben dann aber das Halbfinale erreicht. Dort haben sie mit 2-0 verloren. Aber gerade Mariella Tamm hat auch beim ITF-Turnier in Ismaning sehr gute Leistungen gezeigt. Die ist anscheinend für die schnellen Plätze durchaus zu haben. Die macht Hoffnung und Julia Stusek ist insgesamt sowieso im Moment wohl das größte deutsche Talent bei den Frauen. Und ja, es könnte noch etwas dauern trotzdem. Lass uns gerade über Spanien sprechen. Wenn auf alles in diesem Leben so viel Verlass wäre, wie auf die Marathon-Matches von Sara Sorribes-Torbo. Knapp 4 Stunden hat sie gespielt gegen Magdalinette, die am nächsten Tag noch nicht wieder in der Lage war, ein Einzel zu spielen. Deswegen hat dann Magdalena frech gespielt. Aber Spanien, Sara Sorribes-Torbo, die hat gleich mal am ersten Tag den Zeitplan komplett umgeschmissen.
Und Lynette sah im Encore-Interview danach aus, als wenn sie bald weinen würde. Ne?
Einmal durch die Mangel genommen worden.
Die war echt fertig. Und ich meine, hätte Sorribes-Torbo das für sich entschieden, hätte es auch durchaus in Richtung der Spanierinnen kippen können.
Absolut. Also,
das ist ja wirklich ein tendenziell gutes Billie Jean King Cup Team. Und also ist natürlich fast schon kurios, aber man muss es dann auch erwarten, wenn sie beteiligt ist. Und in einer gewissen Weise bekommt sie ja die meisten doch dahin, Matches zu spielen, wie sie es gerne hätte. Und
ja.
Das schaffen sonst eigentlich nur die Allerbesten.
Ja, es ist so, sie kann ihren Gegnerinnen, auch wenn sie nicht zu den Top Ten gehört, sie kann ihren Gegnerinnen ihr Tempo, ihr Spiel aufzwängen. Ich war das Jahr 2018, das war glaube ich ein bisschen später, wo Angelique Kerber mal eins der Matches des Jahres auf dem Zweier in Wimbledon gegen Sara Sorribes-Torbo gespielt hat. Die haben auf dem Rasen gespielt und fast 3 Stunden gespielt. Also es ist ja, Sara Sorribes-Torbo ist wirklich eine ziemlich coole Geschichte dadurch, dass sie, wenn man sie auf dem Hauptcourt bucht, braucht man den Rest des Tages eigentlich keine anderen Matches mehr draufsetzen. Das ist halt so. Wir müssen doch gerade über die große Überraschung dieses Turniers bislang sprechen. Und das ist die Slowakei. Und eine Spielerin ist dabei, die vielleicht dann auch zu unseren Aufsteigerinnen des Jahres, die es ja bei uns in der Endsendung dabei sein wird, ist Rebecca Schramkova. Die hat nämlich gegen die USA haben die Slowakinnen gewonnen und dann auch noch gegen Australien. Und beides kann man als Überraschungen bezeichnen, auch wenn man sagen muss, das Match gegen die US-Amerikanerin, das ist schon eine dicke Überraschung gewesen, weil Renata Jamrichova hat erst gegen Taylor Townsend verloren, dann hat Schramkova gegen Danielle Collins gewonnen und dann haben Viktoria Runchakova, geborene Viktoria Kuzmova, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, und Teresa Michalikova gegen Ashleen Kruger und Taylor Townsend mit 10-8 im Match-Tiebreak gewonnen. Das war eine große Überraschung. Dann hat Schramkova dann auch noch gegen Australien, gegen Ayla Tomljanovic gewonnen und so stehen sie jetzt im Halbfinale gegen Großbritannien. Die große Überraschung dieses Turniers.
Ja, und durchaus erstaunliche Aufstellung bei den Amerikanerinnen. Also, dass Collins spielt, keine Frage. Ist wahrscheinlich, was man erwarten könnte. Dass Townsend das Einzel spielt, interessant. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Da hätte ich jetzt gedacht, eine Peyton Stearns oder so tritt an. Und dann, dass Caroline Dolly halt das Doppel aussetzt. Das hat mich jetzt auch überrascht. Durchaus eine, obwohl Einzelspielerin, eine der besseren Doppelspielerinnen, die es gibt. Aber vielleicht hat Townsend das entschieden oder Davenport, ich weiß es nicht. Also schon erstaunliche Entscheidungen insgesamt. Und muss man sagen, Schramkova war wirklich tolle 4 Monate jetzt ungefähr im Einzel und dann jetzt hier auch durch die beiden Siege im Billie Jean King Cup Turnier und nicht komplett chancenlos, zumindest gegen die Britin.
Schramkova war inzwischen schon unter den Top 50 der Weltrangliste. Also es ist auf jeden Fall eine Spielerin, ein Late Bloomer, die ist 28 Jahre alt und kommt jetzt hier mit einem richtig guten halben Jahr dann nach Australien. Eine Spielerin, die wir 2025 auf jeden Fall auf dem Zettel haben müssen. Ich bin sehr gespannt auf ihr Jahr 2025 und ich bin sehr gespannt drauf, wie sie dann in ihrem Einzel gegen Katie Bolter spielen wird, weil die sieht bislang so aus, als hätte die überhaupt keine Lust auf lange Matches und als ob sie ihre Gegnerinnen vom Platz schießen will. Das war's zum Billie Jean King Cup bislang und der Rest davon, den besprechen wir nächste Woche in unserem letzten Podcast. Den wird es auch ein bisschen später geben, weil ich mit Montag erst aus Malaga dann wieder zurückkomme. Und dann müssen wir ein bisschen später aufnehmen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Blue Sky und bei Threads. Bei Twitter könnt ihr jetzt vielleicht dann woanders hingehen als zu Blue Sky oder zu Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr möchtet die beiden noch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Die Links zu PayPal und zu Steady sind in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.